Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Israel hat seine Bodenoffensive im Libanon begonnen. 100.000 Menschen sind nach Syrien geflüchtet. Im Süden des Landes meldet die israelische Armee intensive Kämpfe. Ihr Ziel? Die Terrormiliz Hisbollah ein für allemal zu vernichten. Doch kann das gelingen? Und was heißt das für die Zivilbevölkerung im Libanon und den Krieg in Gaza? Wir liefern Antworten. Erik Frey, du bist Textchef beim Standard und Experte für Außenpolitik. Was ist denn in der Nacht auf heute Dienstag im Libanon passiert?
Ja, die israelische Armee hat in diesem sich schon lange eskalierenden Konflikt mit der schiitischen, radikal-islamischen Hisbollah, hat sie jetzt mit ihren Bodentruppen die Grenze zum Libanon überschritten und eine Bodenoffensive im Libanon begonnen gegen Hisbollah-Stellungen im Süden des Landes nahe der Grenze. Laut israelischen Angaben ist es eine begrenzte Aktion. Sie planen hier nicht eine volle Invasion von weiten Teilen des Südlibanons. Aber der Krieg, der bisher nur in der Luft stattgefunden hat oder über verschiedene andere Methoden, ist jetzt am Boden angelangt. Dörfer in der Grenznähe sind jetzt von Kriegshandlungen betroffen. Israel hat die Zivilbevölkerung im Süden aufgefordert, ihre Dörfer zu verlassen, ihre Häuser zu verlassen. Und dieser Krieg ist tatsächlich jetzt zu einem Bodenkrieg geworden.
Diese Bodenoffensive hat sich jetzt ja doch schon seit einigen Tagen, fast Wochen angekündigt. Kannst du die vorangegangenen Ereignisse für uns nochmal zusammenfassen?
Dieser Konflikt und jetzige Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ist ein Nebenschauplatz, aber inzwischen schon ein Hauptschauplatz in dem anderen Krieg, den Israel derzeit führt gegen die Hamas in Gaza. Sofort nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober, selbst bevor Israel begonnen hat, dort schon gegen die Hamas zuzuschlagen, hat die Hisbollah begonnen mit ihren Raketen, von denen sie Zehntausende haben, ein riesiges Waffenarsenal, den Norden Israels zu beschießen. Und durch diesen dauernden Beschuss mussten an die 60.000 Israelis ihre Dörfer, Städte im Norden, Kibbuzim, verlassen und sind jetzt schon seit einem Jahr Binnenflüchtlinge im eigenen Land. Die Hisbollah hat diesen Beschuss aufrechterhalten, Israel hat immer wieder zurückgeschossen und es schien so, als wäre das so eine Situation, wo man sagt, okay, wir führen diesen Krieg auf einem niedrigen Niveau. Hisbollah zeigt damit Solidarität mit der Hamas, aber Israel bekommt keine zweite Front dadurch. Das hat sich dann im Sommer geändert. Im Juli war ein Beschuss der Hisbollah auf eine israelische Stellung in den Golanhöhen, hat das Ziel verfehlt und hat ein Dorf, ein drusisches Dorf getroffen und hat dort ca. 12 Menschen, vor allem Kinder, getötet. Israel hat daraufhin einen führenden Hisbollah-Kommandanten gezielt getötet. Und dann hat sich dieser ganze Konflikt weiter eskaliert, bis schließlich am 17. September Israel eines der dramatischsten, sensationellsten, auch ungewöhnlichsten Attacken gegen die Hisbollah gestartet hat, die man im ganzen Nahostkonflikt je gesehen hat. Das war die Explosion von Tausenden von Pagern, die die Hisbollah zuvor sich beschafft hat, damit Israel sie nicht mehr über ihre Mobiltelefone abhören kann. Diese Pager, die von einem taiwanesischen Unternehmen lizenziert wurden, wurden irgendwo in Europa hergestellt. Tatsächlich hat Israel eine Scheinfirma aufgebaut, hat diese Pager mit Sprengstoff versetzt und Tausende von Hisbollah-Soldaten, Kämpfern, Funktionären und vielen anderen wurden schwer verletzt und ungefähr ein Dutzend auch getötet. Auch einige Zivilisten, die in der Nähe waren. Am nächsten Tag gingen dann Walkie-Talkies in die Luft, die auch von Israel auf die gleiche Weise präpariert worden waren. Und ab dann war es klar, jetzt wird Israel diese Schwächung der Hisbollah nutzen, um diese Gefahr, die an ihrer Nordgrenze hier droht, endgültig irgendwie in den Griff zu bekommen, zu beenden. Sie haben unzählige Hisbollah-Kommandanten gezielt getötet. Der israelische Geheimdienst hatte sehr, sehr viel Wissen über wer, wo, wann ist und schließlich am 27. September den entscheidenden Schlag versetzt, nämlich durch einen gewaltigen Beschuss, durch riesige, starke Bomben, das Untergrundhauptquartier der Hisbollah, wo auch deren Chef Hassan Nasrallah war, getroffen und Nasrallah getötet, der seit über 30 Jahren die Hisbollah geführt hat. Und ab dem Moment war es klar, eine Organisation, die so ein Todfeind ist und jetzt so geschwächt dasteht, da wird Israel jetzt nicht aufhören, sondern wird den nächsten Schritt machen und nämlich versuchen, diese ganzen Raketenstellungen, die da im Süden des Landes aufgebaut wurden, mit massiver iranischer Unterstützung, Hilfe, Geld und Technologie, die jetzt zu zerstören. Und diese Bodenoffensive hat genau diesen Zweck.
Das heißt, das erklärte Ziel dieser Bodenoffensive ist es, die Hisbollah ein für alle Mal auszulöschen?
Das ein für alle Mal auszulöschen der Hisbollah wird nicht möglich sein. Die Hisbollah ist eine tief in Libanon verwurzelte Bewegung, ist die entscheidende Organisation, die die Schiiten, die größte Bevölkerungsgruppe im Libanon heute, vertritt und hat zu viel Rückendeckung auch unter den Menschen und auch dank des Iran eine sehr, sehr starke Unterstützung. Was Israel genau erreichen kann, ist nicht so klar, aber die israelische Regierung möchte zumindest die Hisbollah so schwächen, dass die Hisbollah aus eigenem Antrieb dann sagt, okay, es hat jetzt keinen Sinn, auch wenn wir Israel als Todfeind betrachten, auch wenn wir die Zerstörung des Staates als unser Ziel sehen, werden wir diesen Kampf jetzt aussetzen. Wie das erreichbar ist, ob das überhaupt erreichbar ist, ist eine andere Frage, aber Israel möchte zumindest einen Zustand herstellen, wo, und das ist das Entscheidende, wo die Zehntausenden Israelis, die seit einem Jahr nicht mehr in ihren Häusern, in ihren Dörfern, in ihren Städten, in ihren Kibbuzim wohnen können, dorthin zurückkehren können und ein zumindest hohes Ausmaß an Sicherheit haben, dass sie nicht als nächstes wieder von Hisbollah-Raketen getroffen werden oder wegen einem Luftalarm in ihre Bunker Zuflucht suchen müssen.
Dass diese mehr als wahrscheinlich 60.000 Menschen zurück in ihre Häuser kehren können, hat ja der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu kürzlich auch zum Kriegsziel erklärt. Wie hält denn die Hisbollah im Moment noch dagegen? Du hast schon erwähnt, durch diese Pager-Attacke ist die Kommunikation eigentlich zerstört. Die führenden Köpfe sind getötet worden und durch den strategischen Beschuss sind auch schon viele Raketenstellungen zerstört worden.
Ja, aber die Hisbollah scheint einen fast unerschöpflichen Umfang von Raketen zu haben. Also sie schießen weiter, es ist ständig immer noch Luftalarm, vor allem im Norden. Vor wenigen Tagen aber hat eine Rakete von der Hisbollah hat auch den Zentralraum von Israel getroffen, wurde auch abgefangen, aber überhaupt, dass sie in der Lage waren, so weit zu schießen, wird von Israel auch als große Bedrohung zu sehen. Also die Hisbollah kann nur das machen, was sie bisher gemacht haben, einfach schießen, schießen, schießen. Die meisten Raketen werden dank der sehr, sehr starken israelischen Luftabwehr abgefangen, aber sie können immer darauf hoffen, dass irgendwann eine Rakete durchkommt und das scheint ihnen auch genug zu sein. Damit können sie diesen Terrorluftkrieg gegen israelische Zivilisten fortsetzen und haben damit das Gefühl, dass sie noch nicht kapituliert haben.
Die Schutzmacht der Hisbollah sozusagen ist der Iran. Welche Rolle spielt der jetzt in diesen kriegerischen Konflikten?
Der Iran spielt eine ganz entscheidende Rolle hier. Der Iran ist ein Unterstützer und ein Verbündeter der Hamas, aber bei der Hisbollah muss man mehr sagen. Die Hisbollah ist praktisch eine Außenstelle des Irans, ist ganz eng auch mit der iranischen Führung verwoben, führt auch eine Politik sowohl im Libanon, aber auch im Syrien, wo es nicht um libanesische Interessen geht, sondern nur um iranische Interessen. Also die Hisbollah ist praktisch ein Teil des iranischen Militärs, der Militärmaschinerie, kann man sagen, und diese israelischen Schläge gegen die Hisbollah, diese massive Schwächung der Hisbollah, bedeutet auch eine sehr, sehr starke Schwächung der iranischen Militärstärke, weil der Iran die letzten Jahre diesen Stellvertreterkrieg gegen Israel, aber auch andere Ziele geführt hat, indem es nur in Ausnahmefällen selbst angegriffen hat. Es gab einmal einen großen Luftangriff auf Israel, der aber auch zum allergrößten Teil oder durchgehend auch abgewehrt werden konnte. Sonst war die Hisbollah praktisch das Werkzeug des Irans. Und dieses Werkzeug bricht jetzt zusammen oder zerbröselt oder ist zumindest deutlich weniger handlungsfähig, als es das vorher war. Das heißt, der Iran verliert jetzt auch an Einfluss, an Statur, an Prestige und auch an Abschreckungspotenzial in der Region. Welche Konsequenzen das dann haben wird für die weitere Region, auch für die Beziehungen zu den anderen arabischen Staaten, die ja auch dem Iran gegenüber feindlich stehen, kann man noch gar nicht sagen.
Israel hat ja zusätzlich auch Stellungen anderer verbündeter schiitischer Milizen bombardiert, zum Beispiel der Houthi-Rebellen im Jemen. Man spricht von einem Zusammenbrechen dieser selbsterklärten Achse des Widerstands. Welche Reaktion ist vom Iran nun eigentlich zu erwarten?
Ja, das kann man nicht so wirklich sagen, wie der Iran darauf reagieren wird. Die Houthi sind natürlich sehr weit weg geografisch. Das heißt, von den Houthi, für die es ja eigentlich überhaupt keinen Grund gäbe, Israel zu beschießen, sie tun es trotzdem, Solidarität mit der Hamas oder weil sie halt den iranischen, sagen wir nicht den Anordnungen, aber den Wünschen entsprechen, haben auch jetzt in Israel nicht sehr viel Schaden angerichtet. Aber allein die Tatsache, dass von hunderten Kilometern Entfernung da noch Raketen auf Israel geschossen werden, ist auch ein Grund für Israel, etwas zu tun. Es gab jetzt einmal einen schweren Luftschlag im Jemen gegen den wichtigsten Hafen dort. Aber die Houthi können weiter, ihre Machtposition im Jemen ist jetzt nicht unbedingt bedroht, möglicherweise aber schon ihre Fähigkeit, militärische Macht, also Schläge außerhalb ihres eigenen Landes zu projizieren. Der entscheidende Faktor ist jetzt die Fastvernichtung oder die massive Schwächung der Hisbollah. Und das bedeutet für den Iran, dass die Strategie der letzten Jahre, wir selbst tun so, als wären wir friedlich, aber wir haben unsere Stellvertreter und die machen uns das schmutzige Geschäft des Krieges gegen den Westen, aber auch vor allem gegen Israel, dass das jetzt sicher in Zukunft nicht mehr so funktionieren wird. Welche Konsequenzen der Iran daraus zieht, weiß man nicht. Im Iran ist ja jetzt ein anderer Präsident an der Macht, ein Reformer. Allerdings hat die Regierung im Iran relativ oder fast kaum einen Einfluss auf das Militär. Das sind eher die Revolutionsgarden und überhaupt die Entscheidungen trifft dort der religiöse Führer Ayatollah Khamenei.
Das heißt, ob es jetzt zu einer direkten Konfrontation zwischen Iran und Israel kommt, ist einfach nicht absehbar.
Es ist nicht sehr wahrscheinlich. Der israelische Premier Netanyahu hat vor kurzem in einer Videobotschaft den Iran gedroht, gesagt, tut nichts, wir sind stärker als ihr, wir können eurem Militär massiven Schaden zufügen, und hat auch, aber das war schon interessant, die iranische Bevölkerung eigentlich aufgefordert, sich gegen das eigene Regime zu erheben, hat ihnen gesagt, wir haben keinen Krieg mit dem persischen Volk, sondern nur mit diesem furchtbaren Regime und eines Tages wird Iran auch frei sein. Also das war schon eine sehr deutliche Drohung gegen den Iran gerichtet. Allerdings das Mullah-Regime im Iran, glaube ich, sitzt recht fest im Sattel. Diese Botschaften von Israel werden da keinen großen Einfluss haben.
Welche Position nehmen denn die USA als wichtigster Verbündeter Israels im Moment ein?
Die USA haben jetzt schon seit vielen, vielen Monaten Israel versucht zu drängen, im Gazastreifen einen Waffenstillstand mit der Hamas einzugehen, der auch verbunden wäre mit einer Freilassung der Geiseln und einem Ende dieser Kampfhandlungen im Gazastreifen, die eine ganz besonders hohe Zahl an zivilen Opfern haben. Im Libanon haben die USA Angst gehabt, dass es zu einer massiven militärischen Auseinandersetzung, zu einem großen Bodenkrieg kommt. Das wollen die USA nicht, wo möglicherweise dann auch irgendwie der Iran auch mit verwickelt werden würde. Diese jetzige limitierte Bodenoffensive, so wie es Israel behauptet, wird von den USA unterstützt. Und amerikanische Beamte sagen überhaupt, naja, das ist auch deshalb limitiert aufgrund unseres Einflusses. Wir haben Israel davon abgehalten, mit mehr Bodentruppen eine große Invasion zu machen. Jetzt muss man aber beobachten, ob sich Israel wirklich an diesen Plan oder an dieses Versprechen auch hält. Ob es dann einerseits, wenn es alles sehr erfolgreich und leicht geht, nicht sagt, na gut, dann marschieren wir weiter nach Norden, weil dann können wir zusätzliche auch Raketenstellungen und Militärbasen von der Hisbollah zerstören. Oder aber, wenn sie auf mehr Widerstand stoßen, als erwartet, dass dann dieser Bodenkrieg sich auch einfach dadurch verfestigt, dass dann härter und länger gekämpft wird. Und dann wären die USA in einer Situation, wo sie eigentlich eine Entwicklung beobachten müssten, die den USA nicht gefällt, die sie verhindern wollen. Und dann stellt sich wieder die Frage, wie viel Einfluss haben die USA auf die israelische Regierung, auf die israelische Politik? Und das hat sich bisher in den letzten Monaten gezeigt, dass die eher beschränkt ist.
Wie ist diese Offensive denn ausgelegt? Wie lang soll die dauern?
Die Länge dieser Offensive lässt sich nicht so genau sagen. Wenn es nach Israel geht, kurz. Kurz, entschlossen, dass sie schnell hereinkommen, möglichst viel Militärinfrastruktur der Hisbollah zerstören und dann ihre Truppen wieder zurückziehen können, damit auch möglichst wenige israelische Soldaten hier zu Opfern werden, verletzt oder getötet werden. Der letzte dieser sogenannten Libanon-Kriege fand im Jahr 2006 statt. Und damals hat sich Israel auf mehr Widerstand gestoßen, als sie erwartet haben. Es war die Reaktion auf die Entführung von zwei israelischen Soldaten, wo die Hisbollah einen Angriff auf israelischem Boden gestartet hat und Soldaten entführt hat. Israel hat daraufhin losgeschlagen mit wahrscheinlich nicht ausreichender Vorbereitung und hat dann nach hohen Verlusten und einigen auch Angriffen mit hoher Zahl von zivilen Opfern, kam es dann unter massivem Druck, sich wieder zurückzuziehen, hat den Libanon früher verlassen und hat eigentlich politisch sehr wenig erreicht. Diesmal ist die Hoffnung, schnell die Ziele zu erreichen, diese geschwächte Hisbollah in dieser Grenzregion, von wo es besonders einfach ist, israelische Ziele zu treffen, dort möglichst alles, was die Hisbollah aufgebaut hat, zu zerstören und sich dann wieder zurückzuziehen. Wenn es nach Israel geht, wird das nicht länger als ein paar Tage oder höchstens einige Wochen dauern. Aber das Problem bei Kriegen ist immer, es ist leicht, sie zu beginnen, aber es ist viel schwerer, sie zu beenden.
Das hat Israel ja im Libanon nicht erst 2006 gelernt, sondern auch in den 1980ern gab es da schon mal eine Auseinandersetzung im Libanon, die für Israel nicht gelaufen ist, wie geplant. Man wurde dann in die Wirren des libanesischen Bürgerkriegs hineingezogen. Wird es diesmal anders laufen? Wird Israel diesmal seine Kriegsziele im Libanon erreichen?
Das kann man überhaupt nicht sagen, ob diese Kriegsziele erreicht werden können. Die Ausgangsposition für Israel ist besser als in früheren Jahren, weil die Hisbollah im Moment so geschwächt ist. Aber das Problem ist, es gibt keinen funktionierenden libanesischen Staat, der dort auch Ordnung schaffen könnte, der die Hisbollah auch unter Kontrolle bekommen könnte. Die Hisbollah ist ein Staat im Staate oder ist möglicherweise sogar die stärkste Macht in diesem libanesischen Staat. Eigentlich hätte ja der Libanon seine Armee aufgrund einer UNO-Resolution nach dem Jahr 2006 im Süden stationieren sollen und auf diese Weise verhindern sollen, dass die Hisbollah von dort Israel beschießt und bekämpft. Das ist aber nie geschehen. Ob das jetzt gelingen könnte, ist unklar. Der libanesische Premier, der Übergangspremier, hat zwar angekündigt, sie werden jetzt ihr Militär in den Süden schicken, aber das ist alles sehr unwahrscheinlich, weil es gibt praktisch keine funktionierende Regierung. Die Armee ist auch in einem katastrophalen Zustand. Die stärkste militärische Macht im Libanon ist die Hisbollah. Die ist jetzt auch massiv geschwächt. Und die Frage ist, was in dieses Vakuum jetzt hineinkommen wird, in diesem dysfunktionalen Staat im Libanon, das lässt sich im Augenblick überhaupt nicht sagen.
Erik, was heißt das alles jetzt für die Bevölkerung im Libanon, für die Menschen, die dort in diesen Krieg nun hineingezogen worden sind?
Ja, für die Zivilbevölkerung im Süden, die leiden wieder mal massiv. Es gibt wieder zivile Tote. Die gibt es auch übrigens in Beirut, in der Hauptstadt, vor allem im Süden von Beirut, wo die Hisbollah ihre Hochburgen hat, wo ja Israel jetzt schon seit vielen, vielen Tagen massiv beschossen hat. Zwar sehr gezielt, aber immer auch Wohnhäuser zerstört wurden, wo die Hisbollah drinnen sitzt. Und das Problem daran an der ganzen Situation für die Zivilbevölkerung ist, dass die Hisbollah sich ja ganz bewusst in besiedelte Quartiere, in zivile Häuser hineinsetzt, um hier Menschen als Schutzschild zu verwenden. Das macht die Hamas genauso im Gazastreifen. Der Libanon, der Süden, ist nicht so dicht besiedelt wie der Gazastreifen. Das heißt, die Zahl der Opfer wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch sein oder wird deutlich geringer sein, als es im Gazastreifen war. Aber für die Menschen dort ist es eine furchtbare Situation. Es gibt wieder Zehntausende, Hunderttausende, die geflüchtet sind. Es sind Menschen, die aus Syrien in den Libanon geflüchtet sind vor dem syrischen Bürgerkrieg, sind jetzt nach Syrien zurückgekehrt. Die libanesische Regierung hat schon davon gesprochen, dass bis zu 1 Million Binnenflüchtlinge durch all diese Kriegshandlungen entstehen könnte. Dafür wird üblicherweise dann von Libanon, von der arabischen Welt, von deren Unterstützern in der Welt Israel verantwortlich gemacht. Aber es ist ganz klar, wenn die Hisbollah aufhören würde, diesen Krieg gegen Israel zu führen, dann wäre auch die libanesische Zivilbevölkerung nicht mehr bedroht.
Die Situation für die Zivilbevölkerung ist dort also wirklich verheerend. Genauso ist es natürlich auch nach wie vor in Gaza ein absolut unhaltbarer Zustand für die Zivilbevölkerung. Was heißt denn diese Verschiebung in den Libanon nun für die Situation dort?
Im Gazastreifen, da wird plötzlich nicht mehr darüber geredet, zumindest in Israel, was da passiert. Da gehen die Kriegshandlungen auch weiter, weil Israel weiterhin versucht, die letzten Hamas-Stellungen zu zerstören, die letzten Hamas-Kämpfer auch aus ihren Tunnel herauszubekommen. Aber die Chancen auf einen Waffenstillstand, der auch mit einer Freilassung der letzten israelischen Geiseln, die heute noch leben, verbunden wäre, rücken jetzt in weiter Ferne. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Jahrestag des Hamas-Massakers, dieses furchtbaren Angriffs, den die Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023 gestartet hat, dass dieser Jahrestag vergehen wird und der Krieg dort weiterhin weitergehen wird und auch die Geiseln noch immer keine Aussicht auf eine Befreiung haben werden. Das ist wiederum für den israelischen Premier Netanyahu innenpolitisch eine ganz gute Entwicklung, weil bevor es in Libanon zu dieser Eskalation kam, stand er unter wachsendem Druck von der israelischen Bevölkerung, endlich einen Waffenstillstand im Gazastreifen einzugehen und die Geiseln herauszubekommen. Das wollte er nicht, weil er erklärt hat, man muss zuerst die Hamas komplett zerstören. Er wollte es aber auch wahrscheinlich nicht, weil seine Koalition davon abhängt, dass die beiden rechtsextremen Parteien ihn unterstützen und die wollen keinesfalls diesen Waffenstillstand. Das heißt, dieser Druck, eine Waffenruhe einzugehen, auch der Druck aus den USA, hat Netanyahus politische Position als Premier bedroht. Durch diese Eskalation und den Krieg im Libanon hat dieser Druck massiv nachgelassen. Beim Libanon, bei der Hisbollah, steht die israelische Bevölkerung weitgehend hinter der Regierung, hinter dem Premier. Man unterstützt diese Aktionen, weil man genau möchte auch, dass dieser unhaltbare Zustand, dass ein Teil des Landes nicht mehr bewohnbar ist durch die Hisbollah-Angriffe, dass das beendet werden kann. Also Netanyahu ist jetzt in einer besseren Position als zuvor. Seine Popularitätswerte steigen dann immer, wenn es so eine Situation gibt. Aber für Gaza bedeutet das vielleicht, dass die Intensität der Kämpfe dort nachlässt, aber gleichzeitig die Chancen auf eine Waffenruhe und auf ein Ende der Kämpfe sich weiter reduziert.
Erik Frey, vielen Dank für diese Einordnungen.
Sehr gerne.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Und ja, auch Österreichs Fall beschäftigt uns natürlich noch intensiv. Da spreche ich gleich im Meldungsüberblick mit meiner Kollegin Margit Ehrenhöfer von unserem Schwesterpodcast Inside Austria darüber, was sich da aktuell getan hat. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Margit Ehrenhöfer, du moderierst unseren Innenpolitik-Podcast Inside Austria und berichtest dafür auch über die Wahl, die Nationalratswahl, die ja vorgestern in Österreich stattgefunden hat. Heute haben viele Parteigremien getagt. Was ist dabei denn Interessantes herausgekommen?
Genau, vielleicht kurz vorweg, wenn diese Parteigremien zusammenkommen, dann geht es nach der Wahl darum, die Ergebnisse zu analysieren, zu besprechen, wer soll denn jetzt Sondierungsgespräche führen, mit wem will man überhaupt in Gespräche gehen. Und da hat am Montag die SPÖ angefangen, da ist schon der Vorstand zusammengekommen und die haben auch als einzige Partei bisher ein Team präsentiert, mit dem sie dann in Sondierungsgespräche gehen wollen. Da ist zum Beispiel Parteichef Andreas Babler dabei, die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures oder auch die Frauensprecherin Eva-Maria Holzleitner. Ob man überhaupt regieren will, da gibt es so SPÖ-typisch wieder unterschiedliche Meinungen. Zum Beispiel Hans-Peter Doskozil, Landeshauptmann im Burgenland, sagt, das Wahlergebnis spricht eigentlich nicht dafür, jetzt in eine Bundesregierung zu gehen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagt wiederum, man soll unbedingt in Verhandlungen gehen. Andreas Babler, der meinte, dass man auf jeden Fall bereit sei für Gespräche, aber jetzt nicht unbedingt in eine Regierung drängen möchte. Und zu Babler vielleicht auch noch ganz interessant, es war ja die Frage, ob er die Partei weiterhin führen kann nach diesem schlechten Wahlergebnis, das muss man sagen. Und da schaut es derzeit so aus, als würde sein Posten halten. Wobei man auch dazu sagen muss, dass es gerade in so einer Situation, wo es um Sondierungsgespräche, um Koalitionsverhandlungen geht, dass da eine Führungsdebatte nicht unbedingt günstig wäre. Und es auch einfacher wäre, wenn man in Verhandlungen inhaltlich Abstriche machen muss, dann danach eine neue Person einzuführen.
Okay, das war jetzt mal die SPÖ, die waren gestern schon dran. Heute waren dann ÖVP, Grüne und Neos sozusagen beim Real Talk angelangt, oder?
Genau. ÖVP-Chef Karl Nehammer hat da gleich Real Talk gemacht und hat die Vertrauensfrage an den Bundesparteivorstand gestellt. Das heißt, dadurch, dass die ÖVP ja auch mehr als 11% verloren hat, war das sozusagen sein Schritt zu fragen, soll ich weiterhin Parteichef bleiben? Und da wurde einstimmig sich dafür ausgesprochen. Bei der ÖVP ganz spannend, die interpretiert da jetzt ihr Wahlergebnis etwas eigenwillig positiv. Also etwas mehr als 26% hat die Partei ja bekommen. Und man sagt da jetzt, dass das ja eigentlich besser als erwartet ist. Und Nehammer spricht von einer Aufholjagd und vergleicht sich damit mit den Umfragen, die er hatte, nachdem er die Partei übernommen hat. Aber im Vergleich natürlich zum letzten Wahlergebnis 2019 ist es ein schlechtes Ergebnis. Die ÖVP will aber auf jeden Fall weiter regieren oder wieder regieren, meint aber, der Ball liegt jetzt bei jemand anderem, weil sie eben Zweitplatzierte sind. Und welche Koalition sie bevorzugen würden, das lassen sie nach wie vor offen. Bei den Grünen ist es so, dass sie auch eingestanden haben, dass das Ergebnis schmerzhaft ist. Leonore Gewessler, die Umweltministerin, hat sich da aber auch sehr verständlich gezeigt, dass Leute taktisch nicht die Grünen gewählt haben, weil sie meint, sie versteht das, wenn Menschen nicht wollen, dass eine hetzerische Partei mit Volkskanzlerfantasien regiert. Dann natürlich auch ein Hint auf die FPÖ. Ja, die Grünen haben noch nicht verraten, wer für sie Sondierungsgespräche führen soll. Sie haben schon ein Team beisammen, das wird aber erst am Freitag dann dem erweiterten Bundesvorstand vorgestellt und dann erfahren wir das wahrscheinlich auch. Und was Koalitionsverhandlungen betrifft, sagen die Grünen, sie wollen mit ÖVP und SPÖ gemeinsam regieren. Sie stehen als Partner zur Verfügung, wenn Klima- und Naturschutz berücksichtigt werden. Also da stellen sie da ganz klar als Forderung auf, dass es hier keine Rückschritte gibt. Ja, und dann noch die Neos. Die haben sich heute gegen 14 Uhr dann der Presse gestellt, sprechen auch von einem gelungenen Wahlkampf, von einer großartigen Leistung und sehen sich bestärkt in ihrer Aufgabe als Reformkraft. Auch dieses Wort ist wieder gefallen. Und Beate Meinl-Reisinger will auf jeden Fall Gespräche mit allen Parteien führen. Sie hat auch schon E-Mails an die Parteichefs ausgeschickt, auch an die der Grünen und der FPÖ. Ja, und auch bei den Neos ist es so, dass es schon eine Idee gibt für ein Sondierungsteam, aber auch da wird am Donnerstag dann im erweiterten Vorstand drüber abgestimmt und dann erfahren wir das auch. Ja, und dann bleibt noch die FPÖ, die trifft aber erst am Mittwoch zusammen.
Okay, wer sondiert, das steht eigentlich überall schon mehr oder weniger fest, aber mit wem denn jetzt eigentlich? Also wer nimmt Regierungsverhandlungen auf und wer kriegt überhaupt den Regierungsbildungsauftrag? Gibt es da schon was Neues?
Ja, ja und nein. Also der Regierungsbildungsauftrag, der muss ja eigentlich gar nicht vergeben werden. Traditionell macht das der Bundespräsident aber an die stimmenstärkste Partei, was in diesem Fall die FPÖ wäre. Das ist bislang nicht passiert. Karl Nehammer hat bei der Pressekonferenz heute davon gesprochen, dass er den Sondierungsauftrag bei der FPÖ sieht. Was jetzt genau ein Sondierungsauftrag ist, weiß man auch nicht, weil für Sondierungsgespräche gibt es eigentlich keinen Auftrag. Jeder kann mit jedem reden. Ob er Regierungsbildungsauftrag damit gemeint hat, das ist jetzt nicht ganz klar. Aber er hat jedenfalls gemeint, das liegt bei der stimmenstärksten Partei und das wäre eben die FPÖ. Die Grünen und die Neos haben heute beide gesagt, dass sie dem Bundespräsidenten nicht empfehlen wollen, wem dieser den Regierungsbildungsauftrag geben soll. Worüber man schon ein bisschen mehr weiß, das ist die Rolle des Nationalratspräsidenten, denn auch der geht normalerweise an die stimmenstärkste Partei. Und da haben zum Beispiel die ÖVP und die Neos sich dafür ausgesprochen, dass es an die FPÖ geht. Die Neos haben aber dann auch noch dazu gesagt, dass es auf die Kandidatin oder den Kandidaten ankommt und der muss unbedingt untadelig und überparteilich sein. Und da hört man auch schon erste Namen, die da genannt werden, die vielleicht auch von den anderen Parteien akzeptiert werden würden. Das ist zum Beispiel Norbert Hofer, mit dem kämen angeblich auch die anderen Parteien zurecht.
Außerdem wissen wir jetzt schon, wer in manchen Bundesländern die meisten Vorzugsstimmen bekommen hat. Gab es da denn irgendwas, das uns ins Auge gesprungen ist?
Ja, tatsächlich gab es in Salzburg eine große Überraschung. Dort hat nämlich Marlene Swatzek von der FPÖ, sie ist ja derzeit Landeshauptmann-Stellvertreterin in Salzburg, ausreichend Vorzugsstimmen bekommen, nämlich mehr als 6.000, um tatsächlich in Wien ins Parlament einzuziehen. Sie hat aber schon gesagt, sie wird dieses Mandat nicht annehmen und in Salzburg bleiben. Es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Das dauert noch bis zum 16. Oktober, bis man dann wirklich auch weiß, an wen die Vorzugsstimmen vergeben wurden. Zu Wien kann man zum Beispiel sagen, dass da Justizministerin Alma Sadic mit mehr als 8000 Vorzugsstimmen die meisten bekommen hat. Sie war aber auch Spitzenkandidatin in Wien, also das ändert jetzt nichts daran. Und vielleicht ein bisschen wehmütig für die ÖVP, da hat Laura Sachs-Lehner ja einen ganz aktiven Vorzugsstimmenwahlkampf geführt. Sie hat das allerdings nicht geschafft.
Also sie kann nicht ins Parlament einziehen.
Genau.
Margit Ehrenhöfer, vielen Dank für diese ersten Einblicke. Und ich glaube, die geballte Informationsladung gibt es dann wieder am Samstag bei Inside Austria, oder?
Genau, also da auch sehr gerne einschalten.
Kann ich auch nur empfehlen. Aber wir schauen jetzt nochmal ins Ausland. Zweitens. In den USA hat Hurricane Helene eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Im Südosten des Landes sind durch den Sturm mindestens 130 Menschen ums Leben gekommen. Viele Menschen werden noch immer vermisst. Bis zu 600 Tote erwarten die Behörden. US-Präsident Joe Biden ist nun ins stark betroffene North Carolina gereist. Auch in Georgia und Florida hat Helene gewütet. Und drittens noch eine tierische Nachricht. Flumo ist doch keine Schiege, sondern offenbar nur ein ganz normales Schaf. Diese für manche enttäuschende Nachricht kommt nun aus Deutschland. Das Tierbaby aus dem Norden des Landes hatte für Schlagzeilen gesorgt, da es anfangs für eine seltene Kreuzung aus Schaf und Ziege gehalten wurde. Zustande kam diese Idee wegen der Fellfarben der beteiligten Zeugungsgenossen. Nun hat aber ein Gentest ergeben, Flumo ist leider doch ein ganz normales Lamm. Dem kleinen Bock selber wird's egal sein, der Besitzer ist ein bisschen enttäuscht, sagt er, aber er wird den kleinen Fellball trotzdem gleich gern haben. Übrigens ist er auch deswegen noch gleich süß, die Fotos sehen Sie zum Beispiel bei uns beim Standard auf Instagram und natürlich auf derstandard.at. Wir haben dann auch noch einen Hörtipp für Sie. Wie sich eigentlich der Präsidentschaftswahlkampf in den USA auf die Börsen auswirkt, darüber haben meine Kolleginnen und Kollegen von Lohnt sich das gesprochen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Das war's schon wieder mit Thema des Tages. Falls Sie Feedback für uns haben, dann schicken Sie uns das gern an podcast@derstandard.at. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie gehört haben, dann hinterlassen Sie uns doch eine gute Bewertung und vielleicht sogar 5 Sterne. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.